Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, am letzten Wochenende ja keine Formel 1 unterwegs gewesen. Am kommenden Wochenende geht es dann allerdings wieder los mit dem großen Preis von Japan. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen, aber vorher bisschen darüber, was sonst noch los war in der Welt des Motorsports. Und wir haben da natürlich einmal Max Verstappen. Mal wieder. Der zu Gast war am Nürburgring, das war ja im Vorfeld eigentlich auch schon klar. Er muss ja seine NLS-Rennen fahren, damit er eben an den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring teilnehmen kann, was er ja will in diesem Jahr. Das ist ja dann doch mittlerweile eigentlich schon ziemlich fest. Wenn er jetzt diese Rennen schafft, dann kann er natürlich auch teilnehmen mit einem Team. Und an diesem Wochenende stand dann wieder der NLS-Umlauf, also die 4 Stunden an am Samstag. Und für Verstappen, da lief es wieder top. Also hat sich die Pole Position mit knapp 2 Sekunden Vorsprung geholt und konnte sich dann am Ende den Sieg auch mit einer knappen Minute Vorsprung, glaube ich, holen. Das hat er ja schon letztes Jahr geschafft. Ich glaube, es war dann im September, müsste das gewesen sein, der erste NLS-Umlauf für ihn persönlich. Diesmal, muss man sagen, waren dann doch noch stärkere Gegner für ihn dabei. Also letztes Mal war ja, glaube ich, noch irgendwie ein anderer Test. Deswegen waren nicht so die seine Gegner, sage ich mal, mit dabei. An diesem Wochenende auf jeden Fall schon. Trotzdem hat er sich eben durchsetzen können. Saß in einem Mercedes und ja, es war auf jeden Fall ein richtig starkes Wochenende, bis Samstagabend die Nachricht kam, dass das komplette Team von Max Verstappen disqualifiziert worden ist. Ja, also man hat eben 7 Reifensätze insgesamt benutzt, anstatt 6. 6 wären erlaubt, 7 sind unerlaubt. Das waren zu viele Reifensätze. Ich glaube, bei der NLS ist es nicht so wie bei der Formel 1, dass man immer pro Reifensatz wechselt, sondern da kann man auch mal einen einzelnen Reifen oder mal 2 Reifen wechseln beispielsweise. Am Ende kommt man trotzdem aber auf diese 6 Reifensätze, also 4 mal 6 Reifensätze. Und ja, das Team von Max Verstappen, das hat eben ein zu viel genutzt. Und deswegen ist man dann eben disqualifiziert worden. Ja, super ärgerlich auf jeden Fall natürlich, auch für Max Verstappen. Aber am Ende glaube ich, kann er damit leben, weil für ihn ist ja diese NLS-Umläufe, er macht die, um Erfahrung zu sammeln, um da seine Punkte, denke ich mal, vollzukriegen, damit er am 24 Stunden vom Nürburgring teilnehmen kann. Weil das ist ja sein großes Ziel. Und deswegen glaube ich, dass er schon damit leben kann, dass er jetzt disqualifiziert worden ist, weil am Ende ist er ja trotzdem ein super starkes Rennen gefahren. Ist eine starke Pace gefahren, eine starke Qualifying-Runde und konnte trotzdem überzeugen. Ja, also trotzdem, auch wenn er am Ende disqualifiziert worden ist, auf jeden Fall ein starkes Wochenende von Max Verstappen, der dann gestern am Montag auch noch, ja, nochmal eine Ankündigung für sein Sim Racing Team hat. Also er hat ja ein Sim Racing Team, das heißt eigentlich Team Redline. Das ist sehr erfolgreich, muss man sagen. Ich nenne es mit das erfolgreichste Sim Racing Team. Und ja, er hat sich jetzt einen neuen, also das Team hat jetzt einen neuen Namen und zwar noch konkreter auf Verstappen basiert quasi. Und das zwar heißt es Verstappen Sim Racing Team jetzt. Könnte ich mir vorstellen, dass es schon nochmal was bringt. Also so mit dem Namen, glaube ich, ist das schon nochmal was so symbolisieren kann. Wie gesagt, trotzdem natürlich irgendwie immer noch das gleiche Team, sehr erfolgreich und Verstappen will eben damit insbesondere Talente fördern. Das hat er auch nochmal erwähnt, also er möchte Talente fördern und es versuchen, dass die Lo Talente im Sim Racing es dann irgendwann auch in das reale Racing schaffen. Das ja, ist sein Ziel. Das hat er ja im letzten Jahr dann beim NLS-Rennen. Da hatte er, glaube ich, Chris Lalum als Teamkollege, der auch zuvor bei ihm im Sim Racing Team unterwegs war und ist dann einen Sprung quasi auf die echte Strecke geschafft hat. Also viel los auf jeden Fall bei Max Verstappen, Nürburgring, Simracing. Das sind, glaube ich, auch Projekte, die ihm sehr viel Spaß machen, die ihm aktuell vielleicht auch mehr Spaß machen als die Formel 1. Das muss man nochmal so sagen. Also auch über das gesamte Wochenende hinweg beim während des Nürburgring-Umlaufs kam auch immer wieder, ne, so kleine Anmerkungen über die Formel 1. Nicht nur konkret von ihm, auch generell. Also, dass er irgendwie auch froh sei, dass er jetzt mal einfach fahren kann, ohne auf die Batterie achten zu müssen. Das ist dann doch nochmal anderes Racing. Es waren auch wirklich starke Überholmanöver bei Verstappen dabei. Ich glaube, das ist schon etwas, was ihm aktuell definitiv mehr Spaß macht als die Formel 1. Das hat er auch gesagt schon mal, dass ihm das Rennfahren an sich nicht viel Spaß macht, aber dass ihm das Team und alles, dass ihm das auf jeden Fall immer noch gefällt und dass er sich da super wohlfühlt, das Red Bull Team. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, Max Verstappen ist schon der Typ, also der guckt sich das vielleicht jetzt so ein, zwei Jahre mal an, schaut, ob es da irgendwelche Besserungen gibt oder ob irgendwie ein neues Reglement in Sicht ist. Also es war ja auch mal wieder in der Diskussion, irgendwie V8, V10 Motor zurückzubringen. Ich glaube, damit würde man Verstappen schon catchen. Ja, ich glaube, er schaut sich es ein bisschen an, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt auf lange Sicht nichts wird und da der Elektroanteil etc. alles bleibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich umorientiert. Er hat selber gesagt, er möchte nicht ewig in der Formel 1 fahren. Er hat viel auf dem Plan: 24 Stunden Nürburgring, 24 Stunden von Spa, Le Mans. Das sind Rennen, die ihn sehr reizen. Sim Racing ist auch etwas, was ihm sehr viel Spaß macht, wo er sehr viel Zeit drin investiert. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Formel 1 aktuell ist sie noch da, ist noch eine Priorität für ihn, aber dass, wenn es in den kommenden Jahren nicht viel anders wird mit Thema Elektroanteil, das aktuelle Reglement etc., könnte es durchaus sein, dass Max Verstappen die Reißleine zieht und dann sagt: Komm, ich höre auch mit der Formel 1. Angeblich läuft ja so sein Vertrag bis 2028. Das würde ja ungefähr passen, wenn dann jetzt noch ein ja, bisschen mehr als zweieinhalb Saisons so. Und ja, ich bin gespannt. Also, ich glaube, es wäre auf jeden Fall schade, so einen wirklich extrem guten Fahrer, aber auch eine extrem starke Persönlichkeit zu verlieren in der Formel 1. Klar, am Ende hätte er immer die Möglichkeit zurückzukommen, weil er wirklich so krass ist. Aber ob er das wirklich macht, wenn er in so einem ist, dass er vielleicht nur noch irgendwie hier, ne, bei den 24-Stunden-Rennen unterwegs ist, er kann so, wie er will und so, und ob er dann wirklich sich das antut, wieder diese 24 Rennen. Thema Sprintrennen ist ja auch aktuell ein großes Thema, soll ja auch vielleicht erhöht werden, die Anzahl. Ist Verstappen, glaube ich, auch nicht der größte Fan von. Zumindest früher, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ja. Also das muss man, also wird, glaube ich, auf jeden Fall spannend sein, wie sich das so entwickelt. Ja, das also so ein bisschen zur aktuellen Situation, so ein bisschen bei Max Verstappen. Am vergangenen Wochenende war aber nicht nur Verstappen am Nürburgring unterwegs, es war natürlich trotzdem ein bisschen Motorsport, auch wenn die Formel 1 nicht unterwegs war. Die MotoGP war nämlich unterwegs in Brasilien und es war wirklich ein schwieriges Wochenende im Großen und Ganzen. Also letzte Woche, also vor dem Rennwochenende, gab es extrem viel Regen in Brasilien. Also man muss dazu sagen, die MotoGP ist da super lange nicht gefahren. Ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt früher mal oder ob sogar die Premiere war da auf der Strecke in Brasilien. Ja, dementsprechend war es alles irgendwie sehr feucht, sehr nass und auch die Strecke und runter war so, ja, so unterspült mäßig. Und dann hatte man am Samstag plötzlich ein Loch in der Strecke. Also ein wirkliches Loch in der Strecke. Das hat dann über eine Stunde Verzögerung mit allem drum und dran gegeben. Also teilweise wurden MotoGP-Sprint fand dann statt eine Stunde später, aber Moto3 und Moto2 wurden auch nach hinten verschoben. Abgesagt mäßig so an dem Tag. Und ja, das war dann ein großes Loch auf jeden Fall in der Strecke, das dann nochmal ausgebaut wurde und dann versucht wurde mit Beton etc. zu flicken. Das hat auch geklappt, aber es gab auch im Nachhinein dann doch auch im Rennen, die Rennzahl wurde nochmal runtergeschraubt, also die Anzahl der Runden. Und da gab es auch Kritik von den Fahrern, dass die Strecke irgendwie so, ja, so Steine, sage ich mal, verliert. Also es ist sehr schwierig, ja. Bedingungen irgendwie waren. Trotzdem gab es am Ende im Hauptrennen einen Doppelsieg von Aprilia, Marco Bezzecchi, der im Training am Freitag noch wirklich ganz hinten unterwegs war. da kam irgendwie gar nicht zusammen, konnte sich dann am Ende den Sieg sichern vor, und das hat mich wirklich gefreut, vor Jorge Martin. Der hat schon im Sprint ein Podium geholt, Platz 3, und im Rennen Platz 2, das ist für ihn so wichtig, hatte eine schwierige Saison, war wenig unterwegs, hatte ein schwieriges Verhältnis zu Aprilia, diese Vertragsverhandlungen oder Vertragsärger gab es da ja. Genau, hatte viel mit Verletzungen und etc. zu kämpfen und hatte jetzt sich oder konnte sich dann jetzt den zweiten Platz sichern in Brasilien. Das war auf jeden Fall sehr verdient, weil er hatte ein super Wochenende. Und das war, glaube ich, für ihn auf jeden Fall auch ein sehr besonderer Moment. Für KTM war es ein bisschen ein schwieriges Wochenende. Pedro Acosta kam nicht so wirklich ganz nach vorne, ging ja als WM-Führender an dieses Wochenende, musste die Führung jetzt erstmal abgeben an die beiden Aprilia-Piloten, trotzdem natürlich noch in Reichweite, und in der MotoGP, da kann so viel passieren. Deswegen ist er da auf jeden Fall noch mit drin. Marc Marquez, der war auch gut unterwegs, konnte sich den Sprintsieg sichern. War dann auch vorne mit dabei, schafft es am Ende aber nicht aufs Podium. Nur Platz 4 für ihn. Für den Teamkollegen Pecco Bagnaia, schwieriges Wochenende erneut. Deutlich hinter Marc Marquez. Und im Hauptrennen gab es dann auch einen erneuten Sturz. Genau, und die MotoGP, die macht auch keine lange Pause. Die geht nämlich auch am kommenden Wochenende direkt weiter. Und zwar mit dem Wochenende in Austin. Also ja, Doppelmotor oder mehrfacher Motorsport an diesem Wochenende. Das sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Aber MotoGP und Formel 1, beides an diesem Wochenende auf jeden Fall unterwegs. Und dann wollen wir natürlich jetzt langsam in Richtung Japan blicken. Mittlerweile wurden tatsächlich auch schon die ein oder andere Speziallackierung ja, vorgestellt. Red Bull hat eine neue Lackierung fürs Auto, für Japan machen sie ja oft, muss man sagen. Und auch die Racing Bulls haben ein echt schönes Design mit so rötlichen Akzenten, sage ich mal. Also es ist auf jeden Fall viel los am Auto. Also viele, ja, viele Designansätze, viele Farbenstriche etc., Form, aber ich muss sagen, mir gefällt das auf jeden Fall ganz gut. Also das sah echt schön aus, und ich finde, das passt sehr gut auf jeden Fall auch auf die Strecke in Japan. Also das sieht auf jeden Fall echt ganz gut aus. Und wenn wir schon dann bei Japan sind, dann können wir auch noch das vermelden, dass Fernando Alonso erstmal eine Pause einlegt. Es klingt jetzt länger, als es ist. Nein, er wird einfach nur das erste freie Training nicht mitfahren. An dieser Stelle wird Jack Crawford das Lenkrad übernehmen und wird dann die erste Trainingssession fahren. Es ist ja auch in dieser Saison wieder so, dass es diese Rookie-Einsätze geben wird. Und ja, Fernando Alonso und Aston Martin geben den an diesem Wochenende in Japan dann eben an Jack Crawford. Es ist schon früh, insbesondere dafür, dass wir ein neues Reglement haben, wo man ja meinen sollte, dass eigentlich jeder Fahrer froh ist, dass er ja ein bisschen Erfahrung sammeln kann, dass er Runden fahren kann. Aber man muss natürlich sagen, dass das Aston Martin Auto momentan wirklich eine eigene Nummer für sich ist. Also das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört und auch gesehen. Also dass diese Vibrationen am Lenkrad und auch im Auto jetzt im Allgemeinen sind echt hart für den Fahrer. Und ne, also wir haben ja auch gesehen, können das Rennen eigentlich quasi nicht beenden, weil das so stark ist und das auch so doll beeinflusst bei 300 Kilometer die Stunde, was ja auch logisch ist. So. Und ja, dementsprechend macht ja Fernando Alonso erstmal sozusagen Pause im ersten freien Training, und das Steuer wird von Jake Crawford übernommen. Ja, und dann sind wir bei der Formel 1 vor Japan. Also genau, geht los mit dem nächsten Rennwochenende, wobei man natürlich nochmal sagen muss, dass den ganzen April, ich glaube, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, das kam ja dann nach dem Wochenende oder während des Wochenendes, nee, nach dem Wochenende, glaube ich, erst, ne, nach China auf. Genau, die Formel 1 wird jetzt nochmal zu Gast sein in Japan, und im April wird dann kein Rennen stattfinden, weil sowohl der große Preis von Bahrain als auch der große Preis von Saudi-Arabien aufgrund des Nahostkonflikts ersatzlos gestrichen worden sind. Also es wird auch keine Ersatzrennen geben. Es gab da ja immer wieder Gerüchte, dass sich auch durchaus einige Strecken ja das darum geworben haben und gesagt hätten, ja, ey, wir machen dieses Ersatzrennen. Also hat man auf jeden Fall zumindest gehört. Aber die Formel 1 hat sich dazu entschieden, diese Rennen jetzt eben ersatzlos zu streichen, was ja erstmal per se richtig ist. Also aktuell macht es da einfach gar keinen Sinn, Rennen zu fahren. Ich finde es schade, dass es kein Ersatzrennen gibt. Also es gab da ja mehrere Optionen. Es gab mehrere Strecken in Europa, die sich die sich bemüht haben, eventuell ein Ersatzrennen auszurichten. Imola war wohl mit dabei, unter anderem hat man gehört. Es gab aber auch wohl Diskussionen um den Hockenheimring, hat man zumindest gehört, dass die sich damit beschäftigt haben. Genau, aber am Ende ist es jetzt nichts geworden, kein Ersatz geworden, was für die Teams natürlich schon nochmal ein Vorteil sein kann. Man hat dann jetzt nochmal quasi einen Monat fast Zeit, um nochmal ein bisschen was am Auto, um Erfahrung zu sammeln und solche Dinge im Simulator zu arbeiten. Also für die Teams ist es auf jeden Fall natürlich ein Vorteil, aber es ist natürlich schon, schade in dem Sinne, dass man jetzt von 24 Rennen nur noch auf 22, also das heißt nur noch, es reicht auf jeden Fall, aber eben auf diese 22 Rennen kommt und dann eben jetzt auch im ganzen April kein Rennen sein wird. Genau, die MotoGP, die hat auch im April jetzt ein Rennen gehabt in Katar. Die haben tatsächlich das Rennen verschoben, also der große Preis von Katar, der rückt jetzt ans Ende des Rennkalenders. Also wir haben noch. Die haben da noch zwei Rennen, also die wurden um eine Woche verschoben und das Katar Grand Prix wurde dann quasi da rein verschoben. Also da war man dann doch noch ein bisschen flexibler unterwegs, was aber auch natürlich den Rennkalender angeht. Und anscheinend war es möglich, mit den zwei Strecken zu vereinbaren, dass die eine Woche da hinten rücken. Das wäre vermutlich bei der Formel 1 noch ein bisschen schwieriger gewesen, weil da dann doch noch ein bisschen mehr dran hängt. So, aber wir sind natürlich jetzt bei der Formel 1 vor Japan. Wie gesagt, nach Japan dann eine lange Pause für die Teams. Aber am Ende geht es jetzt erstmal auf die Strecke in Suzuka, die ca. 5,3 Kilometer lang ist, 17 Kurven. Sehr besonders natürlich diese S's, die S-Kurven, die auch bei den Fahrern sehr beliebt sind. Dementsprechend auch der große Preis von Suzuka oder die Strecke allgemein. Ja, mit die liebste Fahrerstrecke. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach von verschiedenen Fahrern gehört. Ich habe natürlich mal aufs Wetter geschaut. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt wie immer. Aber bis jetzt sah es ganz gut aus. Sonne, Wolken und um die 20 Grad. Also jetzt auch nicht die krassesten Temperaturen. Keine super große Hitze, aber ja, trotzdem warm. Und ja, ich bin gespannt. Ist dann auch nochmal eine neue Chance, irgendwie so ein bisschen für die neuen Regeln, was da jetzt möglich ist. Auf so einer Strecke ist dann ja doch auch nochmal eine andere Strecke. Wie gesagt, diese schnellen Kurven, bin gespannt, wie das da möglich ist, auch hinterherzufahren. Das war ja sonst immer eher schwieriger aufgrund der verwirbelten Luft, Dirty Air etc. Bin ich gespannt, wie das an diesem Wochenende sein wird. Und ja, natürlich gibt es dann jetzt auch noch meine Tipps fürs Wochenende. Ja, und am Ende muss ich sagen, dass es aktuell einfach nicht an Ferrari und Mercedes vorbeigeht. Und wenn nichts Großes passiert, dann kann man schon davon ausgehen, dass wir ein Mercedes-Ferrari-Podium haben werden. Weil sowohl McLaren als auch Red Bull als auch die anderen Teams dahinter, Haas zuletzt war ja auch gut unterwegs, dann am Ende einfach doch noch zu weit weg sind, um wirklich Konkurrenz zu sein fürs Podium. Deswegen gehe ich mit folgenden Tipps. Platz 3, Lewis Hamilton. Ich finde, dass er aktuell wirklich einen guten Job macht. Ich glaube, er fühlt sich auch wohl im Auto. Und der Podiumsplatz, der erste für Ferrari quasi im Rennen in China, der wird ihm auf jeden Fall Rückenwind ordentlich gegeben haben, dass er vielleicht an diesem Wochenende dann auch nochmal richtig gut mit dabei ist. Deswegen gehe ich auf Platz 3 mit Lewis Hamilton mit. Platz 2, sagen wir mal, Kimi Antonelli hat ja sich zuletzt in China seinen ersten Sieg geholt. Ist auf jeden Fall gut aktuell mit dabei. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass er jetzt konstant irgendwie die ganze Zeit nur mit George Russell da um die Siege kämpft. Aktuell glaube ich, dass George Russell doch noch ein bisschen die Nase vorn hat. Deswegen sage ich George Russell auf 1. Es kann aber durchaus sein, dass wir im Verlauf der Saison wirklich nochmal ein spannendes Battle haben werden zwischen Kimi Antonelli und George Russell. Und ich muss sagen, da hoffe ich auch drauf, weil sie aktuell dann doch mit das beste Auto haben werden, auch auf lange Sicht gesehen im Rennen, auf die Renndistanz. gesehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch vielleicht nochmal ein paar spannende Duelle haben werden, wie wir es beispielsweise zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton hatten, 2016. Oder auch, wie wir es jetzt im letzten Jahr mit Lando Norris und Oscar Piastri hatten. Klar, da hatten wir auch nicht jedes Mal ein Duell, aber wir hatten schon Kämpfe, harte, wenn wir jetzt mal auf Österreich beispielsweise letztes Jahr blicken. Da war auf jeden Fall, finde ich, schon Spannung mit dabei und auch so das Thema Strategie und bevorzugt man da einen oder so. Das war jetzt aktuell bei Mercedes noch nicht, aber wir sind natürlich auch noch am Anfang der Saison. Da musste sich natürlich das auch erstmal alles sozusagen hinentwickeln. Ja, genau. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächste Woche gibt es dann den Rückblick auf den großen Preis von Japan. Und ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League. Und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.